Ein verurteilter Ex-Präsident, Donald Trump, gegen einen sehr alten Präsidenten, Joe Biden. Die Herren werden sich nichts schenken. Das erste TV-Duell schon 4 Monate vor der US-Wahl, das wird mit Spannung erwartet. Beide noch nicht offiziell nominierten Kandidaten liegen in den Umfragen ziemlich gleich auf. Ein Patzer vor Millionen Zuschauern könnte da entscheidend werden. Migration und Inflation sind die beherrschenden innenpolitischen Themen. Aber auch die Haltung zur Ukraine und zu Israel spielt eine Rolle. Trump gegen Biden. Wer hat die besseren Chancen? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Michael Link, er ist Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt und FDP-Bundestagsabgeordneter. Herzlich willkommen, Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin, Professorin an der Hertie School of Governance. Und sie hat in den vergangenen Monaten in Los Angeles als Thomas Mann Fellow geforscht. David R. Noer, er ist Berater bei den Republican Overseas und Mitglied des Republican National Committee. Das ist das Gremium, das Fundraising und Wahlkampf für die Republikanische Partei organisiert. Und im Hauptberuf arbeitet er für einen der weltweit größten Investmentfonds. Matthew Konechnik ist US-amerikanischer Journalist und Europa-Chefkorrespondent des Magazins Politico in Berlin. Herr Konechnik, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Dieses Duell 4 Monate vor der Wahl, wie wichtig ist das?
Das wird irrsinnig wichtig sein, vor allem für Joe Biden, weil er muss jetzt beweisen, dass er nicht so tatrig ist, wie Trump behauptet und wie viele in der Republikanischen Partei. Und dass er das Zeug hat, die Wahl zu gewinnen. Also das wird vielleicht ausschlaggebend sein, würde ich meinen, also für den Verlauf des Wahlkampfs. Weil bislang hat er sich schwer getan, diese Sorgen, die es in der Bevölkerung gibt, über sein Bestehen in diesem Wahlkampf. Also ich glaube, dass für Biden steht hier viel auf dem Spiel, für Trump weniger, aber das ist für ihn ja auch wichtig zu zeigen, dass er nicht total verrückt ist, weil in letzter Zeit hat er doch einen relativ verrückten Eindruck bei vielen ja hinterlassen.
Mhm. Frau Römmele, wie sehen Sie das als beobachtende Wissenschaftlerin? Was kann so ein TV-Duell dann letztendlich entscheiden?
Na, ein TV-Duell ist letztendlich wie ein Fußballspiel. Es ist 90 Minuten, es soll unterhaltsam sein, es soll auch eine gewisse Spannung mit sich bringen, aber letztendlich ist es die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, die nicht ganz so politiknah sind, sich in einer kondensierten Form die Themen anzuschauen, um die es geht. Aber, Sie haben es gerade erwähnt, ist Biden tattrig oder nicht, aber auch die sogenannten unpolitischen Eigenschaften der Kandidaten. Also wie geht ein Kandidat mit einer Situation um? Wie aggressiv ist er? Wie gibt er sich? Ist er tattrig oder nicht? All das wird natürlich eine ganz große Rolle spielen. Aber da widerspreche ich Ihnen so ein bisschen. Sie haben recht, jeder wird natürlich auf Bidens Gesundheitszustand schauen. Aber die Effekte einer Debatte sind nach 3-4 Tagen auch wieder abgeflacht. Deswegen muss man sich immer gut überlegen, wie terminiere ich so ein Duell überhaupt? Wie nah lege ich es an einen Wahltermin ran? Wenn man ein guter Debattierer oder eine gute Debattiererin ist, schaue ich natürlich, dass ich nah an den Wahltermin
rankomme.
Warum
findet das denn so früh statt eigentlich?
Na, beide Kandidaten haben sich auf diesen frühen Termin geeinigt. Und zwar genau aus dem Grund, weil Biden eben auch zeigen möchte, I'm fit for the job, also ich kann das noch, auch in fortgeschrittenem Alter. Und das möchte er eben mit dieser Debatte zeigen, um auch ein bisschen Dampf rauszunehmen aus der bisherigen öffentlichen Diskussion, die ja genau um dieses Thema sich dreht. Wie fit ist der Präsident eigentlich?
Herr Noer, für Sie als Republikaner, ist das eine Möglichkeit, dieses Duell gerade zu zeigen, dass Joe Biden eben nicht mehr fit for the job ist? Wäre das so eine Chance in 90 Minuten? Die beiden sitzen ja sogar während des Duells, stehen nicht.
Ja, ich glaube nicht, dass keiner möchte, dass er sich blamiert, sage ich mal. Also wir wollen natürlich alle, dass er erfolgreich ist. Dass es ein Kampf, also ein auf Augenhöhe Debate gibt, damit die amerikanische Volk einfach wissen, wie sie sagen, was sind die Themen, was sind die wichtigen Themen, wie stehen die beiden zu den Themen, damit man entscheiden kann im November. Man hat halt eine Stimme, man muss entscheiden, in die Richtung oder in die Richtung. Und deswegen sollen eben diese Debates da sein, dass die Leute ihre Meinung bilden können. Sie haben auch gesagt, 3-4 Tage danach flackt es ab, das stimmt. In der meisten Zeit ist es am Ende nicht so wichtig, aber diesmal ist es super interessant. Ich meine, dass es so früh ist. Das hat, glaube ich, auch einmal damit zu tun, dass die Robert Kennedy nicht dabei haben wollten. Und er könnte es schaffen, dabei zu sein, so früh. Und was man auch sieht in Amerika, mehr und mehr diese Early Voting. Wenn die Debatte später machen, dann sind viele Leute, die schon abgestimmt haben, bevor sie wissen, was los ist. Es hängt von Bundesstaat ab, aber es gibt teilweise 3-4 Monate vorher, kann man schon abstimmen.
Aber die beiden sind ja noch gar nicht offiziell auf ihren Parteitagen nominiert.
Nein, erst danach natürlich, ja. Aber wie gesagt, jeder Bundesstaat macht das halt anders, wie die das machen wollen. Aber es gibt ab und zu mal ein Debate, gibt es diese Sachen, die wirklich bestimmend sind, zum Beispiel Reagan gegen Mondale damals, als die Frage war, wie geht es um die Alter von Präsident Reagan? Mhm. Und der Moderator hat gefragt, Mr. President, ist Alter ein Issue in dieser Kampagne? Und er sagte, ja, ich glaube schon, aber ich halte es nicht gegen meinen Gegenkandidat für sein Jugend und Unerfahrung. Ja. Und somit habe ich, glaube ich, in dem Debate so gepunktet, dass er gewonnen hat.
Mhm. Herr Link, man schaut ja hier aus Europa natürlich auch sehr stark auf diesen Wahlkampf und auch natürlich auch auf dieses Duell. Denken Sie, dass man aus diesem Duell was rauslesen kann, was sich in den nächsten 4 Jahren in Richtung und im Verhältnis zu Europa, USA, was sich da ändern wird eventuell?
Unter dem Gesichtspunkt werden wir uns das natürlich sehr genau anschauen, weil wir ja, und ich glaube, das ist die ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass wir uns in Europa intensiv auf beide Szenarien vorbereiten, auf alle möglichen Wahlausgänge, denn unabhängig davon, wer gewinnt, bleibt die USA in jeder Hinsicht politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, militärisch unser wichtigster Partner. Und deshalb werden wir mit Spannung zuhören. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall auch der frühe Zeitpunkt die Chance ist, doch schon ein bisschen mehr Geschmack davon zu bekommen, in welche Richtung es tatsächlich auch bei Trump gehen könnte. Er sendet ja teilweise sehr unterschiedliche Signale. Wir sind gespannt, was er auf dem Parteitag jetzt machen wird demnächst, welchen Vize er nominieren wird. Also wir sind gespannt.
Mhm. Aber man muss sich eben auf beide einstellen und für beide, egal welcher Präsident wird, heißt es doch, dass Europäer mehr Verantwortung zum Beispiel für ihre eigene Sicherheit übernehmen müssen.
Ja, das ganz eindeutig. Und das hören wir gerade auch aus dem demokratischen Bereich ganz, ganz deutlich. Es wird erwartet, dass Europa mehr macht. Es ist nicht nur die Trump-Seite, die das sagt. Es wird von der demokratischen Seite auch genauso wie von der republikanischen gefragt, wie haltet ihr es mit dem Thema China? Wie seid ihr zufrieden eigentlich mit eurer Abhängigkeit von China, die sich jetzt ja gerade wieder in vielen Debatten aktuell ganz neu zeigt? Also da werden Fragen kommen von beiden Seiten, auch unbequeme für uns, denen wir uns stellen müssen.
Mhm. Herr Kanitschnik, was denken Sie, welches Thema ist eigentlich das Wichtigste? Und was, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer sich das anschauen, wo ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, das, je nachdem, was jemand zu den bestimmten Themen sagt, das ist dann entscheidend?
Ich glaube, für Trump wird die Wirtschaft das wichtigste Thema sein, weil er weiß, dass das der Schwachpunkt ist bei Biden. Obwohl die Daten in den USA nicht so schlecht sind, das Wirtschaftswachstum ist relativ stark, vor allem im Verhältnis zu Europa oder im Vergleich zu Europa. Aber trotzdem, viele Amerikaner haben den Eindruck, dass die Wirtschaft viel stärker sein könnte und dass die Inflation etwas zu stark ist momentan und dass die Preise immer weiter steigen. Und sie geben ja Biden dafür die Schuld, ganz einfach. Und das weiß Trump, also das wird er in den Vordergrund stellen. Ein zweites Thema für Trump wird die Migration sein, weil das ist ja immer noch ein großes Problem. Oder die meisten Amerikaner nehmen das als Riesenproblem wahr, vor allem die Situation an der Grenze. Und ich glaube, bei Biden wird er versuchen, in Frage zu stellen, ob Trump überhaupt in der Lage ist, also das Land noch einmal zu führen, und wird versuchen, das Publikum an das Chaos zu erinnern, das es in seinen Augen und in den also Augen vieler Demokraten geherrscht hat.
Starke persönliche Angriffe?
Ich glaube schon, ja, weil das kennen wir auch von Trump. Er nimmt sich wirklich also kein Blatt vor den Mund und scheut sich wirklich vor nichts, also wenn es ja um persönliche Beleidigungen und so weiter geht. Und insofern glaube ich, das letzte Punkt ist, dass diese Debatte doch sehr, sehr wichtig sein wird, nicht nur in den ersten 2 oder 3 Tagen, sondern auch später, wenn es wenn es ein Remis ist, dann schon werden alle das vergessen. Aber wenn es für Biden schlecht läuft, ja, dann wird er ein Riesenproblem haben.
Frau Römmle, welche Wähler sind denn eigentlich noch unentschieden und wen könnte man noch überzeugen?
Es gibt eine ganz große Gruppe von Unentschiedenen in den USA. Also die sogenannten Independents sind eigentlich die größte Wählergruppe. Ne? Und es geht ja, es geht um die Independence, also darum, die Unabhängigen auf meine Seite zu ziehen. Aber, und das dürfen beide Kandidaten nicht vergessen, geht es ja auch um die Mobilisierung der eigenen Core Base. Also, dass man die eigenen Leute auch wirklich zur Wahl bringt. Und da hat Biden meiner Einschätzung nach die Nase vorne, weil er eine viel geschmiertere Wahlkampfmaschinerie hat, als Trump das momentan hat. Wenn man sich vor allem die Wahlkampforganisation in den Swing States anschaut und genau auf diese Swing States, also auf diese 7, 8 Staaten wird es ja ankommen, ist die Biden-Kampagne schon viel ausgereifter, die Organisation viel ausgebauter und die Biden-Kampagne hat sehr viel mehr Geld. Also damit kann ich mehr Anzeigen schalten für die sogenannten Independents und kann meine eigene Wählerinnen und Wähler besser organisieren und mobilisieren, um zur Wahl zu gehen.
Herr Noah, Sie beraten ja das Republican Committee, was genau sich um Wahlkampf und Fundraising kümmert. Da sind Sie finanzieller Berater. Also würden Sie dem zustimmen? Hat Frau Römmel recht, dass die Demokraten da besser aufgestellt sind?
Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie die aufgestellt sind. Also die Rolle, die ich habe, ist eher im Ausland, wie schon die Republicans, die overseas leben, zu zeigen, wie die stimmen können, auch Fundraising zu machen für die Partei. Aber Sie haben völlig recht, das sind die 7 Swing States, die werden entscheidend sein. Der Rest ist schon weg. Im Moment in den Polls steht Donald Trump vorne und das schon länger in den meisten Polls, in den Swing States. Aber darauf kommt es an. Wie die Maschinerie kriegt man seine Leute zu stimmen. Das ist immer das Problem. Und das wird dieses Mal genauso.
Ist es schwierig, ist es schwierig, die Anhänger Ihrer Partei zu mobilisieren?
Ich glaube diesmal nicht. Ich glaube, die werden zur Wahl gehen. Ich meine, man sieht, guck mal, in Brooklyn, stark, also dunkelblau, ja, die haben 2000 Leute erwartet, es sind über 10.000 gekommen. Auch in New Jersey, die hatten 50.000 Leute in eine dunkelblaue Stadt. Die Leute, die für Donald Trump, ich meine, der hat seine Basis, der hat 30-35%, die werden auf jeden Fall da sein. Und es geht um diese eben 15% hin und her zu bewegen. Es wird darauf kommen, ob er halt Ruhe behalten kann. Ob er der Erwachsene sein kann, was er in der letzten Zeit gezeigt hat. Ich hoffe, dass er das schafft. Und wenn er das tut, dann, und wir kriegen ja die Stimmen raus, dann hat er, glaube ich, eine sehr gute Chance zu gewinnen. Aber am Ende, also im November werden wir es wissen.
Ja. Das ist leer. Ja, ich wollte noch ganz kurz noch ergänzen. Ich teile Ihre Einschätzung, dass das Rennen gerade eng ist. Und momentan ist es in der Tat so, dass in einigen Swing States Donald Trump die Nase etwas vorne hat. Aber worum geht's eigentlich, wenn der Wahlausgang eng prognostiziert wird? Dann spielen genau solche Sachen wie Parteiorganisation, Campaign Staff, wie schaffe ich es, die Leute zu mobilisieren, wie viel Geld habe ich auch noch? Das kann das Zünglein an der Waage sein. Und da hat meiner Ansicht nach Biden ganz klar die Nase vorne. Aber es ist noch ein langer Weg bis zu dem November, bis zum 5. November. Und da kann noch wahnsinnig viel passieren.
Genau, die Datenmöglichkeiten, die die RNC hat, auch die DNC, die wissen, wer die Wähler sind, wo die wohnen, was sie brauchen. Ich meine, ich weiß noch, 2016 bin ich durch den Schnee in New Hampshire gelaufen, Tür zu Tür zu Tür. Aber ich wusste schon vorher, welche Türen, wo ich klopfen soll und wo nicht. Ich war damals, das war eine Primaries, und da war ich für Jeb Bush unterwegs gewesen in New Hampshire. Und dann mit den Leuten einzeln zu reden und du weißt ganz genau, wo du hin musst.
Ja, also und dann sieht man dann auch den Effekt, dass es was nutzt, wenn man klingelt an der richtigen Tür?
Ja, also, ob man das genau verfolgen kann, wer dann so oder so gestimmt hat, ich glaube, die haben schon einen Mechanismus dafür. Ich habe zwei linke Hände, wenn es zu Technology kommt, aber, ja, aber ich glaube schon, dass sie das können.
Ja. Ja. Herr Link, es ist ja ein ziemlich anderer Wahlkampf als bei uns. Auch bei uns streitet man in der Ampel und all das, aber doch auf eine andere Art. Man hat ja in Amerika gerade im Moment das Gefühl, dass vor allen Dingen wenn man über Joe Biden redet, geht es immer um das Alter. Bei Donald Trump geht es um seine Strafprozesse. Also sind es die Sachthemen oder ist es eine Persönlichkeitsentscheidung? Wie empfinden Sie das?
Also sind auf jeden Fall zwei sehr starke Charaktere. Bei Trump muss man das nicht weiter erklären, aber für die amerikanischen Wähler ist Joe Biden jemand, der seit, wie lange ist er in der Politik? Über 40 Jahre, fast 50 Jahre. Das ist ein bekannter Faktor, der auf jeden Fall auch als Person präsent ist. Die Frage ist, Herr Kalitschnik hat gerade vorhin ja die Themen gesagt, auf die Trump abheben wird. es wird schon auch um die Themen gehen. Und hier ist die Erwartungshaltung vor allem an Biden. Es wird, wenn ich das so aus der Ferne analysieren darf, es wird nicht reichen, wie beim ersten Wahlkampf vor 4 Jahren, nur der Anti-Trump zu sein. Er muss, und dafür muss er das Duell morgen Nacht nutzen. Er muss auch eigene Punkte machen. Natürlich muss er.
Womit kann er punkten?
Da gibt es viele Bereiche. Er versucht es gerade momentan durch einen Kurswechsel bei der Migration. Es ist sicherlich die Ökonomie, die Wirtschaft wird ganz klar ein Punkt sein. Und ich glaube schon, dass da sehr starker Druck auch auf ihm ist. Bei Trump sind es die relativ bekannten Themen, die wird er fahren, auch aggressiv. Mal gucken, ob er sich unter Kontrolle halten kann.
Also Joe Biden wird versuchen, ihm ein bisschen zu kitzeln, dass der rauskommt.
Das gehört dazu und das wird auch genau spannend sein, ob sich eben Trump da unter Kontrolle halten kann. Und Biden muss der Überlegtere sein, das ist ja eben auch sein Markenzeichen. Aber eben auch, er muss auch Visionen entwickeln, denn amerikanische Wahlkämpfe werden nicht nur als Anti-Wahlkämpfe geführt. Du brauchst auch eine eigene positive Vision, die die Leute begeistert.
Ja, ich wollte da noch anknüpfen, auch an das, was Sie vorhin gesagt haben. Die Wirtschaft ist ein ganz zentrales Thema. Und in der Tat ist es so, dass wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung anschaut, die Biden-Regierung gar nicht schlecht dasteht. Aber es geht ja, wie es in den USA so schön heißt, um die Perception, also die wahrgenommene Situation der Menschen. Und die Menschen nehmen ihre Situation, obwohl sie objektiv nicht unbedingt schlechter ist, aber schlechter wahr. Und das ist etwas, was die Biden-Kampagne dreht. Muss. Und sie braucht unbedingt ein Narrativ, weil Demokratie ist ja auch ein Versprechen in die Zukunft. Ja, dass es einem in der Zukunft besser geht, als es jetzt der Fall ist. Und interessant ist ja, dass das Trump-Narrativ ja ein Versprechen in die Vergangenheit ist. Ja?
Make America great again.
Also er macht die Referenz auf ein Amerika in den 60er und 50er Jahren. Also da liegt die Zukunft in der Vergangenheit, aber er verspricht eine Zukunft, während Biden sein Narrativ noch nicht so ganz gefunden hat. Und das muss die Kampagne noch finden.
Haben Sie eine Idee, was das sein könnte, Herr Kanitschnik?
Naja, ich glaube, das Narrativ ist eben zu versuchen, den Amerikanern davon zu überzeugen, dass es ihnen ja viel besser geht, als sie eben wahrnehmen. Und das ist das zentrale Problem dieser Administration, dass sie selber denken, wir haben das eigentlich super gemacht, also mit dem Inflation Reduction Act, das sehen die Deutschen vielleicht weniger positiv. Und mit dem Wachstum und Corona-Maßnahmen etc. Aber eine Mehrheit der Bevölkerung sieht das ja anders, weil die Preise sehr stark angestiegen sind. Die steigen jetzt nicht so schnell wie vorher. Ich glaube, die Inflationsrate liegt bei 3% ungefähr, was eigentlich nicht so schlimm ist. Aber in vielen Köpfen ist alles wesentlich teurer und zu teuer. Deswegen glaube ich, dass Biden einen schweren Stand hat, ja gerade bei der Mobilisierung.
Heute haben sich 16, glaube ich, Nobelpreisträger für Wirtschaft für Biden ausgesprochen, haben ganz klar gesagt, das ist derjenige, der besser ist für diese Wirtschaft und der bis jetzt auch schon Gutes geleistet hat.
Bei normalen Menschen unter Anführungszeichen fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Die werden sagen, ja, das interessiert mich nicht. Also was mich interessiert, ist, wenn ich mein Auto tanken muss und dann sehe ich, ich zahle jetzt das Dreifache dessen, was ich vor 4 Jahren gezahlt habe. Oder im Supermarkt, da kosten die Chips so und so viel mehr oder was auch immer.
Herr Noah, was würde sich denn ändern am Wirtschaftskurs, wenn Donald Trump wieder Präsident würde?
Also der Donald Trump sagt, wir werden, Sie sagen, in die Vergangenheit zurückgehen, aber er würde ganz happy sein, wenn er zurückgeht zu 2016 bis 2019, pre-Covid, wo Arbeitslosigkeit die niedrigste aller Zeit war für Afro-Americans, für Indians, für Hispanics, wo die so viel Geld investiert haben in die Inner Cities, für Black Communities, wo die über 500.000 Arbeitsplätze damit geschafft haben, wo die Unis, die schwarzen Unis Geld versprochen haben. Unter Biden mussten die jedes Jahr neu bewerben. Trump hat gesagt, wir verdoppeln, was bekommt, und ihr braucht euch nie wieder bewerben. Also der Trump hat sehr, sehr viel da gemacht. Wie gesagt, Arbeitslosigkeit, Amerika war energieunabhängig. Wir waren der größte Hersteller von Öl und Gas. Wir haben sogar exportiert. Die Border war zu. Unter Trump. Also wir hatten jetzt die Probleme mit den ganzen Drogen, die jetzt rüberkommen. Ich meine, damals Opioid war das große Problem 2016, jetzt ist es Fentanyl. Und das sind Probleme, die halt über die Grenze kommen, das wissen wir. Und er hat das unter Kontrolle gehabt. Ich meine, er hat diese aber Wall gebaut und das ist die Immigration um 87% zurückgegangen.
Ja, ja. Aber es ist eine Handelspolitik mit einem starken Protektionismus.
Einer hat es vorher gesagt, America first heißt nicht America alone. Ja, also Amerika muss natürlich mit Europa zusammenarbeiten, muss mit der Welt zusammenarbeiten. Trade ist super wichtig. Donald Trump hat es geschafft, NAFTA weg und hat die neue Trade Agreements mit Mexiko und Kanada gemacht. Mhm. Und der steht auch dazu. Also Trade, glaube ich, ist für ihn unheimlich wichtig.
Ja. Okay, Herr Ehrling, wie sehen Sie es aus europäischer Sicht? Was würde das bedeuten, wenn Trump mit America first, mit dem Kurs, wieder seine Politik machen würde?
Also uns beunruhigt bei seinen Papieren, was man so liest, in seinem Umfeld, von verschiedenen Thinktanks, diese, und er hat es ja auch selbst schon gesagt, diese Ankündigung, dass er Steuern, Strafzölle, was auch immer, Abgaben auf Produkte aus der Europäischen Union einführen würde. Das ist nun wirklich total kontraproduktiv. Wir schaden uns dadurch gegenseitig. Die beiden größten Handelsblöcke, USA, Mexiko, Kanada auf der einen Seite, die EU auf der anderen Seite, der lachende Dritte wird China sein. Also wir machen uns große Sorgen über diesen protektionistischen Reflex, den er speziell Richtung Europa hat, speziell Richtung Deutschland. Aber machen wir uns nichts vor, auch auf der beiden Seite, auch auf der demokratischen Seite, hatten wir in der letzten Zeit auch doch eine sehr protektionistische Politik. Mhm. Das zeigt aber erneut, dass wir uns wirklich mehr um diesen amerikanischen Partner kümmern müssen. Mhm. Und das heißt nicht irgendjemand den Mund reden, nein, selber stärker werden, ja. Dadurch ernst genommen werden und natürlich aber auch deutlich machen, wo sind die gegenseitigen Interessen? Und die sind mit Sicherheit nicht in Handelsabschottung, sondern in gegenseitiger Öffnung. Und da müssen wir die USA als mehr sehen als nur den Präsidenten. Die Gouverneure spielen eine wichtige Rolle, der Senat spielt eine wichtige Rolle. Und
also auch wenn Trump gewählt würde, hätte man eine Möglichkeit, ja, auf anderen Ebenen da zusammenzuarbeiten.
Erstens das. Das heißt, die Beziehung ist nie nur, wer im Weißen Haus sitzt. Und zweitens, die zweite Lehre ist, es rächt sich jetzt bitter, dass wir kein Handelsabkommen mit den USA haben. In Abwesenheit eines Handelsabkommens, TTIP damals, ich weiß noch, wie es damals bekämpft wurde wegen Klohühnchen und absurden Dingen, in Abwesenheit eines Handelsabkommens kann ein Präsident, in dem Fall Trumps Plan, tatsächlich eben handeln, ohne an Abkommen mit dem Senat und mit dem Kongress gebunden zu sein. Und das ist eine echte Gefahr. Das heißt, egal wer gewinnt, wir müssen ran an das Thema Handelsabkommen. Das ist für uns eine Lebensversicherung unseres Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner.
Es geht auch ein Stück weiter, wenn ich darf. Ja. Ich glaube, die Sachen haben sich so geändert, die geopolitical issues, die wir heute sehen, mit Iran ist jetzt frei, hat Geld und Hamas geht nach Israel rein, Russland geht nach Ukraine, China macht Saber-Rattling, weniger mit Taiwan, mehr mit Philippinen im Moment und die ganzen Inseln da unten. North Korea schießt wieder die Waffen. Ich glaube, Donald Trump wird auch merken und die amerikanische Volk merken, wir müssen enger mit Europa arbeiten, weil die sind die Themen, die wir gemeinsam bearbeiten müssen, wenn wir Erfolg haben wollen.
Aber das hat er lange doch nie gewollt. Also er war doch sehr, Donald Trump wollte doch genau eben nicht mehr die Rolle des Weltpolizisten und sich verantwortlich fühlen.
Weltpolizist nicht.
Mhm. Ja, er wollte ja keine neuen Kriege ansetteln. Also
Weltpolizist nicht. Ja. Aber das heißt nicht, dass man nicht zusammenarbeitet und stärker zusammenarbeitet, um als gemeinsam gegen diese andere Themen. Ich meine, ist Autocracy gegen Democracy.
Aber dann machen wir es mal konkret, Herr Knitting. Was würden Sie erwarten, was die Ukraine betrifft? Also die Unterstützung für die Ukraine, spielt das überhaupt eine Rolle im Wahlkampf? Und wie unterschiedlich sind die Positionen
da? Das spielt eine Nebenrolle. Also immer wenn die Ukraine erwähnt wird, sagen die Trumpisten, ja, wir werden den Hahn abdrehen, also wir sollten dafür nicht so viel Geld ausgeben. Andere Republikaner sagen, nein, das ist ja der falsche Kurs. Wo Trump genau liegt, ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, er hat aber deutlich gemacht, dass er innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche den Krieg lösen würde, den Frieden herbeischaffen würde. Das sagt er. Gut, aber was würde das bedeuten? Ich traue ihm das zu, dass er Zelensky unter Druck stellt. Und das ist ja eben die Gefahr. Weil wenn er halt Zelensky anruft und sagt, ja, du, Zelensky, wenn du nicht aufgibst, dann drehen wir den Geldhahn ab und ihr kriegt keine Waffen mehr. Er kann ihn ja dazu zwingen. Ich glaube, das ist ja die Gefahr, die da bestünde.
Ja, aber es geht in beide Seiten. Ich kann sagen, wie du sagst, Zelensky unter Druck setzen, wir drehen den Hahn zu und Putin unter Druck setzen, wir geben denen so viele Sachen, dass ihr dann weg seid.
Ja. Oder so,
er kann die beiden unter Druck setzen, damit die eine Lösung finden.
Frau Romley, welche Rolle spielt die Ukraine und wird das sich sehr ändern, falls Trump Präsident würde?
Also ich teile Ihre Ansicht, dass außenpolitische Themen in amerikanischen Wahlkämpfen oder generell in Wahlkämpfen sehr selten eine Rolle spielen. Es sind eigentlich immer, wie man so schön sagt, Bread-and-Butter-Elections. Also es geht um innenpolitische Themen. Sollte Trump der nächste Präsident werden, denke ich schon auch, dass die Unterstützung für die Ukraine zurückgefahren wird. Ich glaube nicht, dass er kann natürlich den Geldhahn abdrehen an die Ukraine, aber das wird Zelensky nicht dazu bringen zu sagen, ich gebe auf. Also da widerspreche ich deutlich.
Naja, ne? Aber es wird vielleicht nicht anders übrig bleiben.
Ja. Das ist was anderes. Aber er wird nicht sagen, ich gebe auf. Ich glaube, auf was man auch schauen muss bei diesen beiden Kandidaten, sowohl bei Biden als auch bei Trump, ist das Umfeld, in dem sie sind. Ja? Also mit welchen Beraterinnen und Beratern sie sich umgeben. Und da ist ein ganz zentraler Unterschied zu Trump 2016 und zu Trump 2024. Das Umfeld von Trump 2024 ist deutlich radikaler, als es 2016 war. Und das ist das, was mir auch so ein bisschen Sorge macht. Ne? Weil es ist ja nicht nur der Kandidat. Und er war jetzt eben aus der Politik draußen, kommt jetzt eventuell wieder rein, wenn er gewählt wird, mit einem völlig neuen Team, das ganz anders aufgestellt ist, als es 2016 war.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ja, das ist, das ist, genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden deshalb sehr genau schauen müssen, wer ist drumherum. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir auch da nicht einfach nur sitzen und warten, sondern jetzt unsererseits Kontakte aufbauen, gerade auch in den republikanischen Bereich hinein, aber eben nicht nur in Washington, sondern eben in den Bundesstaaten.
Genau.
Das ist etwas, wo wir sehr, sehr aktiv sind, also als Bundesregierung in diesem Falle, mit Gouverneuren reden, weit weg von Washington.
Weil Sie glauben, dass die dann Einfluss auch auf Trump hätten.
Wir wissen nicht, wie groß der Einfluss dann wirklich ist. Aber sie spielen zum Beispiel bei allen Fragen der Handelspolitik eine Rolle. Ein Gouverneur wie Brian Kemp von Georgia, der wird den Teufel tun, etwas zu unterstützen, was einen Handelskrieg hervorruft. Im Gegenteil. Diese Beziehung ist wahnsinnig wichtig. Und deshalb, es wäre gut, wenn wir das auch mal deutlich hören würden, was David Nowak gerade klar sagt, wenn wir das auch aus dem Munde von Trump hören würden, dass tatsächlich Zusammenarbeit angesichts der Bedrohung durch China wichtig ist. Aber die Sorge, die wir haben, lassen Sie mich das ganz offen sagen, die Tendenz von Trump tatsächlich 24 Stunden mit jemandem zusammensitzen und Probleme lösen, seine Tendenz ist natürlich, ich setze mich mit Putin zusammen, aber dann sitzen die beiden zusammen ohne Europäer am Tisch. Das können wir nicht für gut finden.
Aber wenn er es schaffen würde, dass Putin diesen Krieg beendet, wäre es positiv.
Nein.
Das schafft er nicht.
Es kann nicht sein, dass dort über Europa geredet wird ohne Europäer am Tisch. Aber das geht nicht durch Jammern und Weinen, sondern wir müssen selber stärker werden. Nur so werden wir tatsächlich auch auf einen möglichen Präsident Trump Eindruck machen. Deshalb brauchen wir dringend eine handlungsfähige EU und vor allem Stärken des europäischen Pfeilers der NATO. Dann wird man ernst. So rum kann es funktionieren. Aber dann auch deutlich sagen, hallo, es geht nicht, dass du ohne uns am Tisch über Europa redest.
Ja, aber man hat ja leider keinen Hebel, um das zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist das Problem. Und das ist das, was wir in der ersten Trump-Administration gesehen haben, dass er ganz einfach die Europäer ignoriert hat und sich mit Putin getroffen hat. Und die haben unter sich ja alles Mögliche ausgeheckt. Also ich glaube, das ist genau das Problem, dass Europa leider nicht in der Lage ist, hier Druck auszuüben.
Oder Joe Biden ist nicht in der Lage. Man könnte ja auch sagen, es ist eine Schwäche von Joe Biden, dass er das nicht schafft.
Also ich glaube, Joe Biden, also was Europa anbelangt, versucht das schon etwas einvernehmlicher zu machen. Ich glaube, in der Sache ist er sehr hart in diesen Handelsfragen und fährt einen ähnlichen Kurs wie Trump. Aber er macht das mit einem Lächeln und mit Humor.
Ja. Ich wollte noch auf ein zweites außenpolitisches Thema zu sprechen kommen. Ukraine ist eines, aber das zweite außenpolitische Thema ist natürlich der Israel-Gaza-Konflikt. Und das haben wir im Frühjahr, das war gerade in der Zeit, in der ich auch in Los Angeles war, gesehen, was es vor allem mit den jungen Menschen gemacht hat. Die ganzen Encampments auf den Universitäten, die Proteste gegen die amerikanische Politik. Das haben wir auch in den Vorwahlen, in den Primaries, vor allem in Michigan gesehen, als Joe Biden dann doch nicht die Unterstützung bekommen hat, von der ausgegangen ist. Und wir wissen nicht, wie sich dieser Konflikt weiterentwickelt. Aber sollte Bidens Kurs sich nicht hier auch ein bisschen verändern, könnte es durchaus sein, dass gerade die jungen Wählerinnen und Wähler, auf die Biden ja setzt, die werden jetzt nicht Trump wählen, aber die werden nicht zur Wahl gehen. Und das könnte für Biden extrem schmerzhaft werden.
Das stimmt.
Also wie sehen Sie das, Herr Noah, der Israel-Gaza-Konflikt? Welche Rolle spielt er Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist sehr wichtig. Also Sie haben es perfekt beschrieben. Das ist eher ein Issue für Joe Biden als für Donald Trump im Moment. Ich meine, Donald Trump ist in Israel sehr beliebt. Und die Israelis, die Juden in den USA, also das, ich meine, die letzten, glaube ich, 10 Präsidenten haben versprochen, der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu schicken. Er ist der Einzige, der das getan hat. Und das hat viel bewegt. Und ich glaube, dass, wie gesagt, ich bin voll Ihrer Meinung, das ist eher ein Issue, was Joe Biden hat und nicht Donald Trump.
Wenn wir jetzt noch mal schauen auf dieses Duell, wenn Sie jetzt Berater wären von Joe Biden, Herr Link, was würden Sie ihm raten? Wie sollte er sich da verhalten?
entwickle Dinge, die attraktiv sind, die auch über das reine sich absetzen von Trump hinausgehen. Es müssen sympathische Themen sein, aber die gleichzeitig aber auch die wirklich, und die sind klar eruierbar, klar herausfindbar, die wirklich die Sorgen und Nöte der für die Demokraten erreichbaren Wähler ansprechen. Frau Reumel hat es gerade vorhin richtig gesagt. Wir haben ganz viele unentschiedene Wähler. Wir haben übrigens auch bei der Wahlbeteiligung immer noch viel Luft nach oben. Und in dem Bereich könnte er vieles schaffen, wäre es sehr wichtig. Ja, das ist schwierig in der Tat, denn ein neues Gesicht ist er wahrlich nicht. Aber es geht darum, jetzt Themen zu finden, die vor allem eben auch Junge, auch im schwarzen Bereich, wieder an die Wahlurne bringen. Denn sie sind momentan durch den Gaza-Konflikt in der Tat bei ganz vielen fehlt gerade die Motivation, Biden zu wählen. Aber da muss er Themen finden.
Aber man fragt sich ja trotzdem auch, Herr Kanitschnik, warum es ein Land wie Amerika nicht schafft, jüngere Kandidaten hervorzubringen. Wie erklären Sie das eigentlich?
Na ja, das ist, glaube ich, der merkwürdige Zustand, in dem wir uns befinden.
Weil auch Donald Trump ist ja nicht wirklich jung mit seinen 78.
Das ist aber ein Problem, glaube ich, für beide, weil das wird, glaube ich, oft in Europa übersehen, dass beide Kandidaten sehr schlechte Umfragewerte haben, wenn es darum geht, ob man ihn sympathisch findet oder nicht. Also die haben beide, glaube ich, die niedrigsten Ergebnisse, die es jemals in einem solchen Wahlkampf gegeben hat. Aber weil beide schon Präsident waren, könnten die nur für eine weitere Amtszeit dienen, sozusagen. Das heißt, dass der nächste Wahlkampf wird dann gleich beginnen, also nachdem diese Wahl entschieden ist.
Genau.
Absolut.
Und dann werden wir, glaube ich, jüngere Kandidatinnen erleben. Und das wird ja auch ein neues Zeitalter sein. Also das sind die letzten Babyboomer, die wir jetzt erleben werden. Und dann wird es ja doch eine Verjüngung geben, denke ich.
Und man darf nicht, ich teile das, was Sie sagen, aber wenn man sich jetzt die Primaries angeschaut hat, ne, da gab es ja die Vorwahlen, genau, die Vorwahlen, die am Anfang des Jahres mit Iowa anfingen, ne, da gab es durchaus junge Kandidatinnen und Kandidaten, aber die haben eben dieses harte Geschäft der Primaries auch nicht überstanden. Also es ist schon so, dass es eine Auswahl gab, ne, aber aus den benannten Gründen, da spielt Geld eine Rolle, da spielen Verbindungen innerhalb der Partei eine Rolle.
Ich glaube, bei Biden, also die Demokraten wollten einen nur sicher gehen, weil.
Ja, weil Biden, er schon mal Biden gegen Trump.
Er ist der Einzige, der Trump besiegt hat
bislang. Ja, aber bei Trump gab es ja die Primaries, wo es jüngere Kandidaten gab. Das darf man nicht vergessen.
Welche Rolle spielt das Geld für den Kandidaten, Herr Noah?
Das Geld ist unheimlich wichtig. Ich meine, 1 Milliarde muss man mindestens aufbringen für eine Kampagne. Ja. Ich meine, die FDP würde sich freuen, wenn die ein bisschen was davon bekommen würde. Ich verstehe es nicht. Man baut das Geld eigentlich nur in den Swing States.
Ja.
Ja, nur dort ein bisschen Werbung zu machen und die Machinery auf die Straße zu bringen. Ja,
also das wär das, was Sie jetzt raten würden. Sie raten jetzt, gebt alles Geld in die Kampagne in die Swing States, der Rest läuft von selber.
Also das wird auch so gemacht. Ich meine, Kalifornien wird keine Republican gewinnen. Ja. In Texas wird kein Democrat gewinnen. Florida ist jetzt auch Republican. Ja. New York ist auch klar, ist Democrat. Ich meine, das sind die großen Städte. Da würde ich, obwohl Trump denkt, New York kann er punkten, New Jersey kann er punkten. Mal schauen. Ja, who knows? Das werden wir dann im November sehen, ob er das schafft. Aber also ich glaube, das Geld ist unheimlich wichtig, klar, weil die Machinery sehr teuer ist. Und es ist nicht nur die Leute, die get out the vote und sowas, sind die ganzen Rechtsanwälte, die ganzen Streitgeschäfte, die zwischen den beiden Parteien laufen. Welche Wahlregeln werden geändert und ist das, haben die das Recht, das zu machen? Das ist unheimlich viel Wahlintegrität.
Wie demokratisch ist das eigentlich alles, Herr Nauer?
Demokratisch. Demokratisch ist, wenn die Menschen im November wählen, das ist Demokratie. Ja, also von daher.
Aber vorher hat man mit Geld und Anwälten bestimmte Kampagnen finanziert. Das ist ja die Frage, Herr Link. Wie sehen Sie es?
Also das Geld spielt ja nicht nur bei der Präsidentschaftswahl eine Rolle. Das spielt auch eine wahnsinnige Rolle bei einer Senatorenwahl und auch in einem ganz einfach sogar auf der Ebene des Repräsentantenhauses. Oder gehen Sie noch drunter? Staatsanwälte werden gewählt, Sheriffs werden gewählt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, den zwar manche ein bisschen begrenzen wollen, Campaign Financing, aber letzten Endes ist es auf beiden Seiten und in den USA allgemein akzeptiert, dass man, wer für ein öffentliches Amt kandidieren will, dass der eine massive Öffentlichkeitsarbeit machen muss. Mhm. Und das ist eine, wenn Sie wollen, so eine andere Tradition, so wie wir auch beim Wahlrecht eine andere Tradition haben, mit dem Mehrheitswahlrecht. Ich glaube, es steht uns gut an, da sozusagen das jetzt nicht von oben herab zu kritisieren. Ja, auch ich habe meine Fragen, ich hätte viele, aber wir müssen auch verstehen, dass es auch, und das ist es selbst in der EU so, dass wir total unterschiedliche Kampagnenwege haben, dass wir total unterschiedliche Wahlrechte haben. Wichtig ist, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist das Entscheidende. Und da mache ich mir, mit Verlaub, da mache ich mir wirklich bei Trump Sorgen, dass er die Regeln als solche eben immer wieder in Frage stellt. Stichwort Wahl letztes Mal, Stichwort Gerichtsbarkeit, Stichwort, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Die Regeln, ja, das wäre die Frage. Also die Sache am 6. Januar. Der Sturm aus Kapitol könnte sich sowas wiederholen. Ist die Stimmung sogar noch aufgeheizter?
Donald Trump hat es ja auch schon gesagt. Er sagte, am Tag nach der Wahl sollte er nicht gewinnen. O-Ton, it's gonna be a bloodshed. Also wird es einen Bürgerkrieg geben. So hat er sich ausgedrückt. Ne? Und ich meine, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, das ist ein Video, das ich immer noch im Seminar zeige. Die Wahlniederlagenrede von John McCain 2008, als John McCain 2008 gegen Barack Obama verloren hat. Das muss man sich noch mal angucken. Die gibt's noch auf YouTube überall. Wo er sagt, und jetzt versammeln wir uns alle hinter unserem gewählten Präsidenten. Ja. Und dieser Präsident heißt Barack Obama und das ist ein integrer Mann. Ich gratuliere ihm zum Sieg und ich helfe ihm. Und es ist gerade mal etwas mehr als 15 Jahre her.
Okay, aber genau. Wenn er sagt Bloodshed, er redet nicht, dass die Leute auf die Straße gehen und sich abschlachten. Er redet davon, dass die Economy kaputt geht, dass die USA in der Außenwelt nicht
sind. Das kann man das ehrlich gesagt, wenn man den 6. Januar 2021 vor Augen hat, dann denkt man nicht, dass er meint, die Wirtschaft wird nicht aufblühen,
das ist das, was er meint, aber es wird halt interpretiert, wie man das halt interpretiert. Man hört immer das, was man hören will. Und der 6. Januar, das ist klar, das war ein schlimmer Tag.
Das war ein schlimmer Tag, den er orchestriert hat.
Okay, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.
Aber da gibt es ja auch vielleicht noch Gerichtsurteile dazu.
Was denken Sie denn, Herr Nauer, wenn Trump verlieren würde, was dann passiert?
Ja, der wird.
Würde er das ja diesmal dann anders akzeptieren?
Der wird das akzeptieren. Der hat es auch diesmal akzeptiert. Aber denken Sie dran, 2016, als Trump gewonnen hat, waren mehr Leute als den January 6 hatte, 2016, gab es mehr Abgeordnete, Demokratische Abgeordnete, die versucht haben, die Wahl zu stoppen. Intern. Die haben es versucht, aber die mussten dafür halt einen Senator dazu holen. Die haben das nicht hinbekommen und die haben damit verloren und dann ist Trump halt dann Präsident geworden. Aber die Demokraten haben es auch versucht, 2016. Davon wird man.
Aber was ist mit den Wählern von Trump, die sich ja teilweise dann schon auch sehr radikalisiert haben, wie wir im Januar, am 6. Januar gesehen haben? Was erwarten Sie da?
Das glaube ich nicht, dass das so kommt. Ja, und wenn Sie reden von radikalisieren, ich meine, wie gesagt, das war ein schlimmer Tag. Ja, und das, aber das sind 75 Millionen Leute, die Republican gewählt haben. Und da waren, wie viele Leute waren dort? Ja, also es war schlimm. Aber Antifa in Oregon war genauso schlimm, als die Waffen und die Feuerwerk in den Federal Gebäude reingeschossen haben, wo Leute drin waren. War genauso schlimm. Aber davon redet man nicht.
Mhm. Herr Kanitschek, wie sehen Sie es? Befürchten Sie eine Radikalisierung der Wählerschaft auch?
Also diesmal weniger, ehrlich gestanden. Also das ist ja damals am 6. Januar passiert, weil Trump quasi als Einpeitscher da agiert hat, also mit den Reden. Und es gab in den Tagen davor auch viele andere Reden und so weiter. Und seine Anhänger standen da wirklich also voller Energie. Also diesmal sehe ich das nicht. Also die Menschen sind nicht so aufgebracht. Also er hat natürlich seine Kernwähler. Aber ich glaube, dass viele gesehen haben, was denjenigen passiert ist, also die sich ja am 6. Januar bei diesem Sturm beteiligt haben, passiert ist. Und die wollen ja selber wahrscheinlich nicht unbedingt ins Gefängnis. Also ich glaube, das wird sich schon in Grenzen halten und man erwartet das auch. Also die Polizei weiß Bescheid und ich glaube, also das wird man schon.
Ist anders vorbereitet jetzt.
Ja, man ist ein bisschen anders vorbereitet. Ja,
Frau Römmle, was weiß man eigentlich darüber, wie sich die beiden Kandidaten vorbereiten auf dieses Duell?
Ja, die bereiten sich schon sehr intensiv drauf vor und es geht ja so ein bisschen darum auch, dass beide Kandidaten als Energie reich rüberkommt. Das gelingt Trump immer sehr viel besser als Biden, obwohl er ja altersmäßig, obwohl sie ja nahe beieinander liegen und jeder wird seine Dramaturgie haben. Trump kann sich natürlich sehr viel mehr auf das Interview bzw. auf das Duell vorbereiten als Biden, weil Biden ja amtierender Präsident ist und noch sehr viel mehr zu tun hat, als sich jetzt auf so ein Duell vorzubereiten.
Aber Biden ist ja, zieht sich jetzt zurück und
genau, die üben das mit, die üben das auch mit Sparringspartnern, also die üben schon auch die Situation. Auf was ich besonders gespannt bin, auch ist natürlich die beiden Moderatoren, weil dieses ganze Fake News und Behauptungen einfach in den Raum werfen. Wie funktioniert da das Fact-Checking? Also das wird sicherlich was interessanter.
Jake Tapper und Dana Bash, was weiß man? Kennt man die?
Gut, Jake Tapper ist dafür bekannt, dass er gegen Trump ist, dass er anti-Trump ist, sehr laut und sehr oft. Und Dana Bash auch. Ich meine, das ist ja CNN. Ja. Und das wird halt ein bisschen anders sein, wenn es Fox gewesen wäre. Ja.
Wird es denn noch ein Fox-Duell geben?
Weiß ich nicht. Das könnte das zweite werden.
Das wissen wir nicht. Ich glaube, ein zweites Duell ist geplant, aber es könnte sein, dass wenn Trump dieses Duell gewinnt, dass er dann sagt, ja, zweites brauche ich nicht. Ja.
Also, es wird auf jeden Fall noch ein Duell der Vizepräsidentschaftskandidaten geben.
Und wann hätte er es denn gewonnen, Herr Kanitschek?
Ich glaube, wenn Biden sich auch verspricht oder wenn er
halt, if he freezes.
Ja, wenn er zeigt, dass er nicht in der Lage ist, schnell zu reagieren oder so, wenn es offensichtlich ist, dass er nicht mehr viel Energie hat oder genug Energie hat, das wird ihm immer wieder vorgeworfen. Die Republikaner haben jetzt behauptet, bei seiner Rede zur Lage der Nation vor einigen Monaten, dass er Aufpuschmittel genommen
hat.
Lief sehr gut, also er war sehr lebendig und das kann ja nur sein, weil er Kokain oder sowas zu sich genommen hat, was natürlich nicht der Fall war, aber die pushen jetzt so diese Verschwörungstheorien, also weil es eben keine Normen mehr gibt in der Politik.
Und die Erwartungen, werden im Moment für Joe Biden super nach unten geschickt. Ja. Das heißt, er muss nur geradeaus reden und dann ist es ein Erfolg. Genau.
Ja. Und es geht ja vor allem auch darum, wie danach über das Duell gesprochen wird. Das ist ja also, was ist der Spin danach?
Und das sieht man ja, weil wenn das Duell findet bei CNN stand, aber dann ist die Frage, wie bei Fox zum Beispiel darüber.
Genau. Ja, aber wir haben in den letzten Tagen immer wieder diese Clips gesehen von Biden, also wie er so tatrig ein bisschen gewirkt hat. Ja. Das waren offensichtlich Cheap Fakes, aber man darf nicht vergessen, dass das Duell werden nur unter Anführungszeichen 50 Millionen Amerikaner sehen. Die meisten werden dieses Duell online in den sozialen Medien erleben und
mit da wird es ja auch
auf diese Clips ankommen. Und der eine, der war ja dabei, wo Biden mit Obama und auf der Bühne war, wo Obama Biden von der Bühne wegnehmen musste, das war kein Fake. Der war dabei und hat mir heute hat uns erzählt, dass das so war.
Okay, wir sind gespannt und Sie können sich das alle anschauen. Also vielen Dank, Frau Römmle, Herr Kanitschnik, Herr Noah und Herr Link für die Diskussion.
Drei Uhr nachts.
Aber natürlich, Phoenix ist dabei. Also absolut. Phoenix überträgt dieses Duell in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 2.45 Uhr deutscher Zeit. Und wir zeigen dann tagsüber auch noch natürlich den ein oder anderen Ausschnitt. Aber es wäre schön, wenn Sie dann auch dabei wären. Und morgen gibt es wieder eine Phoenix-Runde und dann schauen wir auf den EU-Gipfel, denn der ist morgen auch in Brüssel. Bis dahin. Tschüss.